Der Beringer Krater in Arizona ist wohl der eindrucksvollste Meteoritenkrater der Welt. Er hat einen Durchmesser von 1,2 Kilometern und eine Tiefe von 180 Metern. Auch wenn er nicht unbedingt der größte Einschlagskrater der Welt ist, sieht er besonders umwerfend aus, gerade auch, weil er durch das Wüstenklima so gut erhalten geblieben ist. Als 13-jähriger Teenager stand ich vor diesem Krater. Ich habe Vater-Sohn-Urlaub mit meinem Vater gemacht. Er hat mich mitgenommen nach Arizona. Und ich weiß noch ganz genau, wie beeindruckt ich war, als junger Teenager vor diesem Krater zu stehen. Und da bekommst du einen ungefähren Eindruck, wie gewaltig dieser Einschlag des Meteoriten gewesen sein muss. Ich erinnere mich auch noch, dass es dort eine Forschungsstation gab. Wissenschaftler, vermutlich aus aller Welt, waren dort angesiedelt, um eben rund um den Krater Untersuchungen anzustellen und verschiedene Erkenntnisse bezüglich des Einschlags abzuleiten. Ich möchte mit euch heute über eine Predigt sprechen, die voll eingeschlagen ist. Und ich möchte mit euch an den Krater gehen. Und wir schauen uns an, nicht nur, was diese Predigt gemacht hat, sondern was müssen für Voraussetzungen da sein, damit Gottes Wort wirklich einschlägt. Was macht eine einschlagende Predigt aus? Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen einer richtigen Predigt und einer einschlagenden Predigt. Ich habe schon viele richtige Predigten gehört. Und die waren gut. Ich meine, besser eine richtige Predigt als eine falsche Predigt, oder? Also die waren gut. Der Text wurde ausgelegt. Alle Prinzipien, die man so in der Bibelschule lernt, in dem Fach Homiletik, wurden angewandt. Und du sitzt da nach dem Gottesdienst und sagst, ja, war gut und gehst. Aber dann habe ich auch schon einschlagende Predigten gehört, auch schon von dieser Kanzel. Und wenn eine Predigt einschlägt, dann kennst du den Unterschied. Dann weißt du genau, hier hat der Heilige Geist heute voll eingeschlagen in mein Leben. Hier hat er mich von Sünde überführt oder hier hat er so sehr Trost ausgesprochen in meine Situation und du sitzt nach dem Gottesdienst da und bist wirklich ein Stück weit im positiven Sinne erschlagen vom Wort Gottes. Es gibt einen Unterschied zwischen richtigen Predigten und einschlagenden Predigten. Mein Predigtthema heute Morgen lautet, wenn eine Predigt einschlägt. Der Bibeltext kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Ich setze fort in meiner Reihe durch den 1. Korintherbrief. Und wir lesen uns die ersten 5 Verse zunächst einmal am Stück durch. Und dann machen wir das wie gewohnt, dass wir Vers für Vers durch den Bibeltext gehen. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth Folgendes. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Paulus redet hier rückblickend von seiner Predigt in Korinth. Und in Vers 4 sagt er, dass diese Predigt voll eingeschlagen ist. Vers 4, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Der Einschlag war groß. Aber er hat nicht einen Krater hinterlassen, sondern geistliches Leben hervorgebracht. Die Gemeinde in Korinth ist entstanden. Die Frage ist, warum erwähnt Paulus hier nochmal rückblickend seine erste Predigt, die er in Korinth gehalten hat? Wir müssen wissen, im Verlauf des 1. Korintherbriefs sind wir jetzt an dem Punkt, Paulus spricht immer noch das große Problem der Gemeinde an und da geht es um Spaltung. Das ist das offensichtliche Problem. Aber wir haben festgehalten, der Spaltung liegt etwas anderes zugrunde, ein gewisses Verhalten. Geistliche Leiter werden in Korinth gehypt und dadurch entsteht Lagerbildung. Das sehen wir gleich auch nochmal an der Skizze an der Wand. Und dieses Verhalten ist aber wiederum auf eine gewisse Gesinnung, auf eine Herzenshaltung zurückzuführen, das zu diesem Verhalten erst führt. Und da sehen wir, das eigentliche Problem ist, die Korinther legen sehr viel Wert auf weltliche Weisheit, auf Rhetorik, auf Selbstprofilierung, auf Redekunst, auf Selbstverwirklichung. Ihnen sind die Dinge wichtig, die der Welt wichtig sind. Und Paulus packt dieses Problem an der Wurzel, nimmt sich Zeit dafür, um diese falsche Denkweise in Korinth aufzuzeigen. Und er macht das, indem er drei Gegenargumente anführt. Gegenargument Nummer eins, das war meine vorletzte Predigt, das Kreuz entspricht nicht den Kriterien dieser Welt. Gegenargument Nummer zwei war meine letzte Predigt, die Erwählung, also Gottes Auswahlprogramm, entspricht nicht den Kriterien dieser Welt. Und heute kommt Gegenargument Nummer drei, die Predigt von Paulus entsprach nicht den Kriterien dieser Welt. Und doch, oder besser gesagt, gerade deswegen ist diese Predigt voll eingeschlagen, weil sie nicht den Kriterien dieser Welt entsprach. Und wir wollen uns heute Elemente einer einschlagenden Predigt anschauen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass du hier sitzt und sagst, André, ich bin kein Prediger. Dann ist für mich heute ja gar nicht so viel dabei, oder? Doch, bleib dran. Aus zwei Gründen. Einmal glaube ich, dass auch wenn du nicht Prediger hier auf der Kanzel bist, dass du in ganz verschiedenen Diensten und Lebensbereichen Gottes Wort weitergibst. Wenn du in der Nachwuchsarbeit unserer Gemeinde tätig bist, gibst du das Wort Gottes an Kindern weiter am Freitagabend. Wenn du in der Seelsorge tätig bist oder eine Taufpatenschaft hast oder einfach dich im Mentoring einsetzt, du gibst Gottes Wort weiter und sprichst Gottes Wort in das Leben einer anderen Person. Wenn du als Kleingruppenleiter tätig bist, hast du diese Funktion. Wenn du Mutter oder Vater bist, solltest du das Wort Gottes in das Leben deiner Kinder reinsprechen. Wenn du Ehemann bist, solltest du das Wort Gottes in das Leben deiner Frau reinsprechen. Und da merken wir, okay, wir alle sind, oder die meisten von uns sind doch irgendwie im weiteren Sinne des Wortes Verkündiger des Wortes Gottes. Aber selbst wenn kein Dienst, den ich gerade aufgezählt habe, oder keine Lebenssituation auf dich zutrifft, die Prinzipien, die ich heute darlegen möchte anhand des Textes, gelten auch für ganz andere Arten des Dienstes, zumindest zum Teil. Und es gibt einen zweiten Grund, warum es so wichtig ist, dass du trotzdem sehr aufmerksam dieser Predigt folgst. Denn es ist so wichtig, dass du Predigten bewerten kannst. Warum? Es gibt bei YouTube sehr viele Predigten und sehr viele Prediger. Und sehr viel Gutes. Und wir sind dankbar für diese Plattform. Wir nutzen sie auch als Gemeinde. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Müll, was da verzapft wird. Und vielleicht bist du neu im Glauben und kannst das eben noch nicht genau unterscheiden. Dann kann die heutige Predigt für dich hilfreich sein. Auf diese Dinge solltest du achten, wenn du einen Lieblingsprediger wählst. Ja, das sind wichtige Kriterien. Aber auch einfach für euch als Gemeinde. Uns ist es wichtig als Pastoren, dass ihr hier sitzt und geschult seid und eine gewisse Erwartung an eine Predigt und einen Prediger stellt. Denn was wäre, wenn wir uns als 8 Pastoren zusammentun und in eine plötzlich völlig falsche Richtung abwandern? Da ist es wichtig, dass die Gemeinde aufsteht und sagt, Moment mal, hier läuft etwas falsch. Und ich möchte dir mit dieser Predigt heute die Kriterien geben, anhand derer du jede Predigt, die hier gepredigt wird, bewerten solltest. Deswegen ist die Predigt für uns alle sehr, sehr wichtig. Paulus nennt hier 4 Elemente, die seine einschlagende Predigt in Korinth gekennzeichnet haben. Wir kommen zum ersten Punkt. Wenn eine Predigt einschlägt, dann geht es nicht um Selbstdarstellung. Ich lese nochmal Vers 1. Paulus sagt, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Paulus erinnert die Korinther hier an seinen ersten Besuch in Korinth. Er ist mit der Absicht nach Korinth gekommen, ihnen das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Das Geheimnis Gottes ist das Evangelium, das Judenchristen und Heidenchristen gleichermaßen gilt. Das hat Paulus verkündigt und er sagt, er hat hier dabei auf gewisse Zusätze verzichtet. Er hat verzichtet auf Vortrefflichkeit der Rede und auf Weisheit. Mit Vortrefflichkeit der Rede ist eine Rhetorik gemeint, die alle anderen in den Schatten stellt. Mit Weisheit ist hier nicht die biblische Weisheit gemeint, sondern eine Art Cleverness im Auftreten. Und obwohl, das müssen wir uns eben vor Augen führen, Paulus hat darauf verzichtet, obwohl gerade diese beiden Elemente so angesagt waren in Korinth. In der Stadt Korinth ging es um 2 Dinge, um Rhetorik und um eloquentes Auftreten auf der Bühne. In Korinth waren damals die Sophisten unterwegs, das ist geschichtlich belegt. Die Sophisten hatten einiges mit Philosophen zu tun, gemeinsam, aber sie waren mehr Rhetoriker. Ihr müsst euch das so vorstellen, damals gab es ja noch kein Netflix und die Leute wollten unterhalten werden. Man hat Bühnen aufgebaut in der Stadt und dann sind eben die Sophisten als Redner aufgetreten und sind gegeneinander angetreten, wer besser reden kann. Und da haben sich Fanclubs gebildet um diese Sophisten herum. Das war ein Phänomen zur Zeit von Paulus. Eckhard Schnabel schreibt dazu, der erste Besuch eines Sophisten in einer Stadt legte den Grundstein für ein möglichst ruhmvolles Wirken. Deshalb war es wichtig, dass er bei seinem ersten Auftreten durch die Kostproben seiner Beredsamkeit die Zuhörer beeindruckte, was es ihm ermöglichte, mit den wichtigen Familien der Stadt in Kontakt zu kommen. Das heißt also, als neuer Redner konntest du in Korinth am meisten punkten, wenn du deine rhetorischen Fähigkeiten direkt mal zur Schau stellst. Hätte sich Paulus also auf den Marktplatz gestellt, hätte er seine rhetorischen Fähigkeiten, die er hatte, zur Schau gestellt, hätte er ganz schnell Fanclubs für sich gewonnen. Wäre Paulus vor der Gemeindegründung strategisch vorgegangen, von Haustür zu Haustür geklingelt und gefragt, ich will hier eine Gemeinde gründen, was soll ich euch bieten? Die Leute hätten ihm alle einstimmig gesagt, gib uns Weisheit, gib uns ein gutes, eloquentes Auftreten. Und wisst ihr was? Paulus kommt in diese Stadt und er weiß, diese Stadt ist geprägt von den besten Rednern der Welt. Sie wollen Rhetorik, sie wollen eloquentes Auftreten und Paulus ist bewusst nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist der Punkt. Er hat es bewusst verzichtet und er lehnt jede Form von Selbstdarstellung ab. Und ihr Lieben, genau diese Predigt hat Gott gesegnet. Diese schlichte Predigt, die er in Korinth gehalten hat, ohne groß Tamtam, diese Predigt hat Gott gesegnet. Im Umkehrschluss kann man sagen, eine Predigt, die nur der Selbstpräsentation des Predigern dient, wird nie einschlagen. Nie. Ich darf jetzt seit etwas über 20 Jahren hier im Verkündigungsdienst stehen, aber die Predigt, für die ich mich am meisten schäme, war nicht meine erste Predigt. Meine schlechteste Predigt, die ich hier gehalten habe, habe ich hier vor 9 Jahren gehalten. Ein Abendgottesdienst für junge Leute. Wir wollten sie so gern gewinnen, die Studenten. Ich war dran. Und ich habe versucht, möglichst cool und clever rüberzukommen. Ich weiß noch genau, ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe mich selber cool gefühlt. Das sage ich zu meiner Schande. Und ich habe mich dahingestellt und ich habe recht schnell etwas gemerkt, was ich so als Prediger bis dahin noch nie gemerkt habe. Heute ist einiges anders. Ich rede, aber Gott schweigt. Ich war froh, als die Predigt zu Ende war. Und Gott hat mir eine Lektion erteilt, die ich nicht vergessen möchte. Aber vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Sei mal ehrlich. Wie schnell kann es passieren, dass du deine Fähigkeiten zur Schau stellst, um Menschen zu imponieren? Wie schnell kann es passieren, dass du denkst, du könntest die Zuhörer durch deine Wortwahl gewinnen? Ich sage nicht, dass Rhetorik unwichtig ist. Wir sollten uns um eine verständliche Sprache bemühen, um es den Zuhörer leicht zu machen. Aber wir sollten nie darauf vertrauen, dass darin die Kraft liegt. Nie. Kann es sein, dass du vielleicht durch ein attraktives Äußeres dich selber in den Mittelpunkt stellen willst? Das ist Selbstdarstellung. Der Gottesdienst beginnt bereits morgens vor dem Kleiderschrank. Ein Buchautor hat mal über die coolen Outfits der Prediger gesagt, wenn der Text nicht mehr zählt, zählen die Textilien umso mehr. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Und wisst ihr, was das Fatale an Selbstdarstellung ist? Selbstdarstellung funktioniert. Eine Zeit lang. Selbstdarstellung verschafft dir Klickzahlen. Und das Fatale ist, und unser Herz ist so trügerisch, und ich spreche auch von mir, das Fatale ist, du wertest das als Segen Gottes. Aber es hat keine einschlagende Wirkung. Du könntest höchstens Menschen begeistern, aber Herzen werden nicht verändert. Wisst ihr, Prediger, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, ähneln in einem Punkt den Baalspriestern auch in der Debatte mit Elia am Berg Karmel. Sie verursachen sehr, sehr viel Lärm, aber das Feuer kommt nicht. Das Feuer bleibt aus. Keine geistliche Kraft. Wisst ihr, Gott teilt sich die Bühne mit niemandem, Sie gehört immer entweder Gott oder dem Prediger, niemals beiden. Niemals beiden. Wenn du also möchtest, dass, und ich gestehe dir das zu, dass du das willst, wenn du möchtest, dass dein Leben einen Unterschied macht, dass dein Dienst wirklich wirkungsvoll ist, dann bete darum, dass du sehr, sehr klein werden kannst. Und stell dich selber nie in den Mittelpunkt, denn sonst stehst du Gott im Weg. Gott teilt sich seine Bühne mit niemandem. Es gibt weitere Elemente einer kraftvollen Predigt. Wenn eine Predigt einschlägt, dann liegt der Fokus auf Jesus Christus. Vers 2, Paulus schreibt, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Schaut mal, nachdem Paulus uns in Vers 1 gesagt hat, worauf er keinen Stellenwert gelegt hat, sagt er uns jetzt auf der anderen Seite, worauf sein Fokus lag. Und zwar sehr bewusst. Paulus sagt, denn ich nahm mir vor. Eine christuszentrierte Predigt passiert nicht einfach so. Paulus hat sich vorher Gedanken gemacht. Ich komme nach Korinth. Es ist die Stadt, die Rhetorik sehen will. Und er hat sich vorgenommen, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das heißt, sein Predigtplan, den er sich vorher zusammengestellt hat, bestand nur aus zwei Wörtern, Jesus Christus. Seine homiletische Agenda bestand aus einer einzigen Person, Jesus Christus. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 18 kommt Paulus nach Korinth und da heißt es in Vers 5, als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Paulus hat Christus gepredigt. Er hat aber nicht nur einfach Christus unter anderem gepredigt. Schaut mal, was hier im Text steht in Vers 2. Da steht nichts anderes. Das heißt, Paulus hat Christus ohne Zusätze gepredigt. Paulus hat nicht Christus gepredigt, aber auch humanistische Philosophien. Paulus hat nicht Christus gepredigt, aber auch Gesetzlichkeit. Paulus hat nicht Christus gepredigt, aber auch menschliche Gemeinderegeln. Paulus hat nicht Christus gepredigt, aber auch Psychologie. Paulus hat nicht Christus gepredigt, aber auch Soziologie. Paulus hat einfach nur Christus gepredigt. Übrigens nicht nur bei seiner ersten Predigt in der Evangelisation. Paulus hat auch Christus gepredigt zur Unterweisung der Gläubigen. Eine Hausaufgabe für euch für das persönliche Bibelstudium. Schaut mal, wie oft Paulus in den ersten 10 Versen des ersten Korintherbriefs Jesus Christus erwähnt. Ständig redet er nur von Jesus Christus. Er sieht, die Gemeinde hat Probleme. Seine Lösung ist Jesus Christus. Auch für die Gläubigen. Auch sie brauchen immer und immer wieder das Evangelium. Es gibt ja bestimmte Prediger, die Lieblingsthemen haben. Und vielleicht kennt ihr so Prediger, vielleicht habt ihr das auch schon bei uns 8 Pastoren so ein bisschen rausgefunden. Ja, das ist so eher sein Lieblingsthema, das ist so eher sein Lieblingsthema. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, aber es gibt dann die Extremform. Und zwar gibt es Prediger, die, egal welchen Text sie haben, den Text als Sprungbrett benutzen und dann trotzdem bei ihrem Lieblingsthema sind. Ja. Diese Prediger erinnern an ein Lied von Judy Garland. Judy Garland hat das Lied geschrieben, Johnny One Note. Dieses Lied handelt von dem kleinen Johnny, der nur eine Note singen kann. Und egal, wo der kleine Johnny ist, er singt immer nur diese eine Note. Es gibt solche Prediger, es gibt Johnny One Note Prediger. Egal was für ein Text, sie predigen immer ihr Lieblingsthema. Da war doch zum Beispiel der Baptistenpastor. Sein Lieblingsthema war Taufe. In jeder Predigt hat er über die Taufe gepredigt und irgendwann haben sich die Diakone der Gemeinde zusammengesetzt und überlegt, es wäre schon schön, auch mal was anderes zu hören. Ich meine, der ganze Ratschluss muss ja verkündigt werden. Komm, er soll mal über die Schöpfung predigen. Haben sie sich zusammengetan, entschlossen, sind auf den Pastor zugegangen, sehr höflich, so ein bisschen indirekt. Es wäre doch auch schön, wenn du mal über die Schöpfung predigen könntest. Und der sagt, oh ja, mache ich, danke für den Tipp. Am nächsten Sonntag steigt er auf die Kanzel. Liebe Geschwister, Gott schuf Himmel und Erde und er teilte dann die Erde vom Wasser. Und beim Wasser, liebe Geschwister, wisst ihr, 2/3 der Erde ist mit Wasser bedeckt, nur 1/3 mit Land. Und wisst ihr, warum der liebe Gott so viel Wasser geschaffen hat? Damit genug Wasser da ist, dass alle Menschen sich taufen können. Da war er wieder bei seinem Thema und redet weiter über die Taufe. Ihr Lieben, das sollten wir so nicht machen. Das sollten wir so nicht machen. Wir sind aufgefordert, den Text zu predigen und nicht immer wieder unsere Lieblingsthemen, sonst sind wir Johnny One-Note. Es gibt aber eine einzige Ausnahme. Es gibt ein Thema in der Bibel, auf das wir immer und immer wieder zu sprechen kommen sollten. Es gibt diese eine Note, die wir als Prediger, die wir als Seelsorger, die wir als Eltern, die wir als Ehemänner, die wir als Kleingruppenleiter immer und immer wieder singen sollten, und das ist Jesus Christus. Das ist unser Herr. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, wahrer Mensch und wahrer Gott, in diese Welt gekommen, um für elende Sünder zu sterben. Jesus ist der einzige Weg. Er ist siegreich auferstanden am dritten Tag. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er ist der Grund unseres Heils. Er hat das gute Werk in uns begonnen. Er wird es vollenden. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, die wir immer und immer wieder predigen sollten, die du erwarten solltest, wenn du hier in diese Gemeinde kommst. Vielleicht geht es dir schlecht, vielleicht bist du mit Schuld beladen aus der letzten Woche. Vielleicht bist du als Alleinerziehende, gehst gerade durch eine harte Zeit. Vielleicht erleidest du Depressionen und Ängste. Wenn du Sonntag hierher kommst, solltest du damit rechnen, dass über Jesus Christus gesprochen wird. Ihr Lieben, sollen sie doch von uns in Ostheim sagen, die können nur eine Note singen. Wenn diese Note Jesus ist, dann ist das ein Kompliment. Und ich möchte in meinem Dienst diesen Fokus setzen, egal wo ich bin. Und ich möchte dich ermutigen, egal wo du tätig bist, diesen Fokus zu setzen. Wenn du Vater bist, wenn du deine Familie versammelst vor dir für die Familienandacht, bitte erteile nicht nur moralische Lektionen, zeige ihnen Jesus. Wenn du als Seelsorger hier tätig bist, ja, es ist gut, Mitgefühl zu zeigen mit dem Hilfesuchenden. Damit beginnt jede gute Seelsorge. Aber Mitgefühl alleine hilft nicht. Zeig ihnen Jesus im Lichte des Problems. Es gibt eine Situation im Johannesevangelium, eine Begebenheit, wo die Griechen zu Philippus kommen und sie äußern dem Philippus gegenüber in Johannes 12, Vers 21 diese höfliche Bitte und sie sagen: Herr, wir würden gerne Jesus sehen. Das ist die Bitte, mit der du in den Gottesdienst gehen solltest. Ich war vor einiger Zeit in Jacksonville in Florida auf einer Pastorenkonferenz und die Gemeinde hat das so toll gemacht. Die hat für den Prediger hier vor der Kanzel einen Schriftzug und das war genau dieser Text aus Johannes 12, 21 hingestellt als Bitte der Gemeinde gegenüber dem Prediger. Wir würden gerne Jesus sehen. Hörst du, dass deine Kinder dir vielleicht diese Bitte sagen? Vielleicht können sie sie nicht verbalisieren, aber sie tragen sie im Herzen. Papa, Mama, wir würden gern Jesus sehen. Gibst du ihnen Jesus? Wenn der Hilfesuchende zu dir in die Seelsorge kommt, seh ihn mal mit der Bitte auf seiner Stirn: Ich würde gern Jesus wiedersehen. Ihr Lieben, darum geht's. Und das ändert alles, wenn wir diesen Fokus haben, dass wir in diesem Sinne ja Johnny One-Note-Prediger sind, weil es uns letztendlich immer um die eine Note geht: Jesus. Mike Abendroth hat einmal gesagt, entweder predigen wir Christus im Text oder wir predigen Christus vom Text. Nicht in jedem Bibeltext geht es um Christus. Aber auch wenn wir dann einen solchen Bibeltext haben, zeigen wir, wie dieser eine Bibeltext im Zusammenhang mit der ganzen Heilsgeschichte steht und Jesus ist die zentrale Person dieser Heilsgeschichte. Erzähl deinen Kindern von der Sintflut und von Noah. Aber dann füge doch am Ende hinzu, dass die Sintflut das Sündenproblem nicht lösen konnte. Aber dass einer kam, Jesus, der euer Sündenproblem lösen kann. Erzähl deinen Kindern die Geschichte von David. Aber weise auch darauf hin, dass ein größerer David verheißen wurde, der Sohn Davids, der Messias, Jesus. In dieser Weise predigen wir Christus entweder im Text oder wir predigen Christus vom Text. So wie Heinrich Derksen das auch macht in seiner dritte Mose-Reihe. Er ist immer irgendwann bei Christus. Genauso sollten wir verkündigen, so sollten wir unseren Dienst tun. Und wenn wir von Jesus reden, dann hat unser Dienst Potenzial einzuschlagen. Wenn wir von uns reden, wird das nichts. Billy Graham wurde einmal gefragt, was ist das größte Erfolgserlebnis in deinem Dienst? Und Billy Graham hat gesagt, es ist ganz einfach, ich rede ganz wenig von mir, ich rede sehr viel über Jesus. Genau darum geht's. Wir kommen zum dritten Punkt. Wenn eine Predigt einschlägt, dann liegt menschliche Schwachheit vor. Und vielleicht überrascht dich dieser Punkt, aber er ist so wahr. Wenn eine Predigt einschlägt, dann liegt menschliche Schwachheit vor. Vers 3. Und ich war bei euch, und Paulus spricht hier immer noch von der Predigt, die in Korinth eingeschlagen ist. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Eine einschlagende Predigt hängt nicht mit menschlicher Stärke zusammen. Die Sophisten in Korinth sind stark aufgetreten. Da war sehr viel Selbstbewusstsein vorhanden. Paulus sagt, dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Paulus beschreibt sein Auftreten mit drei völlig entgegengesetzten Begriffen. Schwachheit, Furcht, Zittern. Das sind keine menschlichen Kriterien für einen erfolgreichen Dienst. Schwachheit ist hier nicht auf eine spezielle Schwäche unbedingt zu begrenzen, sondern ist ziemlich umfassend gemeint. Wir als Menschen sind schwach. Wir vergessen das manchmal. Paulus kam nicht stark nach Korinth. Eine gute Illustration für seine Schwachheit finden wir in der Apostelgeschichte. Schaut mal in Kapitel 18. Da heißt es in Vers 8, Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Das heißt, hier sehen wir erstmal nur, da passiert sehr viel in Korinth. Und dann in Vers 9, interessanterweise, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Warum muss Gott in der Nacht übernatürlich zu Paulus sagen, fürchte dich nicht? Wisst ihr, diese Aufforderung, diese Einladung, fürchte dich nicht, findet sich in der Bibel immer da, wo Menschen sich gefürchtet haben. Das heißt, wir haben in Vers 8 gelesen, da passiert was, die Menschen kommen zum Glauben, aber Paulus ist so schwach. Und zwar so schwach, dass Gott auf so freundliche Art, und so ist unser Herr, seinem Diener diesen Trost zuspricht, übernatürlich in der Nacht. Paulus, fürchte dich nicht. Diese Schwäche wird ja dann auch in unserem Predigttext weiter spezifiziert. Paulus sagt weiter, ich war bei euch mit Furcht und vielen Zittern. Das ist eine feste Wendung in der Bibel, Furcht und Zittern. Und wir finden sie vor allen Dingen im Alten Testament und es beschreibt eigentlich immer eine Haltung Gott gegenüber. Paulus hat nicht vor den Korinthern gezittert. Paulus war sich der Größe seines Auftrages bewusst. Er kommt hier in eine Stadt, die Gott nicht kennt. Und auf ihm liegt eine Last, denn er predigt als Sterbender zu Sterbenden. Und dieses Bewusstsein hat ihn regelrecht überwältigt und ihn zum Zittern gebracht, weil es hier um Leben und Tod geht, um Himmel und Hölle. Brian Chappell schreibt, wenn wir echten Menschen mit ewigen Seelen gegenüberstehen, die sich zwischen Himmel und Hölle befinden, dann erfüllt uns die Bedeutung der Predigt mit tiefer Ehrfurcht und macht uns unsere Unzulänglichkeiten bewusster. Wisst ihr, liebe Gemeinde, als Prediger stehen wir nicht vor einer schwierigen Aufgabe. Als Prediger stehen wir nicht vor einer herausfordernden Aufgabe. Als Prediger stehen wir vor einer unmöglichen Aufgabe. Und wir tun gut daran, uns dieser Ohnmacht bewusst zu werden. Wie oft gehe ich auf die Kanzel mit den Worten, Herr, wenn du nichts machst, dann passiert hier heute gar nichts. Wir können kein geistliches Leben im Zuhörer bewirken. Wir können von der Kanzel nicht bewirken, dass jemand, der heute auch vielleicht hier sitzt und lau geworden ist, neues Feuer für Jesus bekommt. Das können wir doch als Menschen nicht wirken. Und genau dieser Auftrag in Verbindung mit dieser Ohnmacht, der bringt uns absolut an die Grenzen, aber führt uns auch zugleich unsere Abhängigkeit vor Augen. Und dazu kommen dann noch menschliche Schwachheiten, die wir mitbringen auf die Kanzel. Körperliche Beschwerden, schlaflose Nacht vor der Predigt, emotionale und psychische Herausforderungen, Ängste, Anfechtungen, Anfeindungen von nahestehenden Menschen, die uns mutlos machen, Sorgen um die eigene Ehe, Sorge um die Kinder, ein schlechtes Gewissen angesichts der vielen Unzulänglichkeiten, Phasen der Schwermut und. Und dann gehen wir auf die Kanzel und manchmal denken wir einfach nur, was soll heute daraus werden? Ich habe heute nichts zu geben, ich habe maximal 5 Brote und 2 Fische. Herr, mach du da etwas draus. Und dieses Bewusstsein ist aber zugleich die beste Voraussetzung für eine einschlagende Predigt. Denn Gott will nicht unsere Stärke, Gott will unsere Schwäche. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich nun viel mehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eine kraftvolle Predigt hängt niemals mit einem kraftvollen Prediger zusammen. Ein Missionar in Süddeutschland, mit dem ich mich mal unterhalten habe, hat das so eindrücklich erfahren. Er hatte eine Gemeinde in Süddeutschland gegründet, er kam aus Amerika und er erzählt, sie hatten so einen schweren Start, ihre eigene Familie in Amerika hat sich gegen sie gewandt, warum geht ihr nach Deutschland, um da Gemeinde zu gründen? Es gab Psychoterror über Telefon, hinzu kam auch die Sprachbarriere, sie mussten Deutsch lernen. Und er hat gesagt, es fiel mir so schwer, Deutsch zu lernen. Aber irgendwann hat er sich dann entschieden, mit den begrenzten Deutschkenntnissen gehe ich jetzt mal auf die Kanzel und ich halte eine der ersten Predigten. Und weil sein Deutsch noch nicht so gut war und der Akzent so stark war, hat er die Predigt einfach so abgelesen vom Manuskript. Er hat sich hingestellt und irgendwie versucht, die Botschaft rüberzubringen. Und er hat mir gesagt, ich war so entmutigt, das kann doch nichts werden. Und am Ende der Predigt legt er das Manuskript weg und sieht, da ist eine Person, die sich bekehren will. Ihr Lieben, so handelt Gott. So handelt Gott durch Schwachheit. Gott wirkt in unserer Schwachheit. Weißt du, vielleicht bist du als Mitarbeiter gerade ziemlich niedergeschlagen. Vielleicht bist du betrübt über dich selbst. Vielleicht bist du niedergedrückt von deinen Lebensumständen. Kränklich, müde, weil du so viel tust, weil so viel ansteht. Vielleicht sehnst du dich nach Zeiten zurück, wo du mehr Lebensfreude hattest, wo die Dinge einfach leichter von der Hand gingen und du merkst, diese Zeiten sind vorbei, alles ist so schwer. Vielleicht denkst du manchmal darüber nach, einfach deinen Dienst an den Nagel zu hängen, weil du so schwach bist. Tu's nicht. Denn in deiner Schwachheit kann der Herr dich enorm überraschen. In deiner Schwachheit ist der Herr so stark. Vielleicht denkst du, du bist hier ein zweitrangiges Gemeindemitglied, weil du mit Depressionen zu kämpfen hast, mit Ängsten, weil du denkst, was kann ich hier schon dazu beitragen, dass das Gemeindewachstum aufgefangen wird? Wenn du schwach bist, bist du genau an der richtigen Stelle, in der Gott dich besonders gebrauchen kann. Und meine Ermutigung für dich heute ist, vertrau darauf. Nimm Gott doch einfach beim Wort, in deiner Schwachheit. Sag, Herr, ich vertraue, ich werde weitermachen. Und ich vertraue einfach davon, dass du mich nimmst als Baustelle und irgendwas daraus machst. Gott will nicht unsere Stärke. Gott will unsere Schwäche. Aber weißt du was? Das Gegenteil ist auch wahr. Wenn du keine Vollmacht im Dienst erlebst, wenn du keine Auswirkungen deines Dienstes siehst, kann es damit zusammenhängen, weil du zu stark bist. Im Sinne von Selbstbewusstsein, weil du auf deine Gaben vertraust, weil du denkst, ich werde das hier schon machen. Weißt du, lass mich dir heute mal Folgendes sagen, und ich habe es auch selber erlebt. Bevor Gott dich gebrauchen kann, will er dich brechen. Und damit meine ich ein liebevolles Zerbrechen, dein Stolz zerbrechen. Dass du dir dessen bewusst bist, du kannst wirklich gar nichts und bist völlig von ihm abhängig. Und ich glaube, du sitzt heute hier und willst. Ich glaube, keiner sitzt hier, der sein Leben einfach vergeigen will. Ich glaube, wir alle sind doch heute hier und wollen am Ende unseres Lebens sagen können, ja, Gott hat mich gebraucht, mein Leben hat einen Unterschied gemacht in der Gesellschaft, im Leben anderer Menschen. Wenn du das am Ende deines Lebens sagen willst, beginnt das immer mit Zerbruch. Und meine Frage ist, bist du bereit, dieses Gebet zu beten? Dass du sagst, Herr, gebrauche mich, bitte lass mein Leben, lass mein Dienst einen Unterschied machen, selbst wenn damit Schwäche und Zerbruch einhergeht. Aber wenn das nötig ist, damit du verherrlicht wirst durch mein Leben, dann vertraue ich dir und sage, Herr, bitte zerbrich mich. Willst du dieses Gebet heute sprechen? Ich lade dich am Ende der Predigt ein, hier nach vorne zu kommen. Heute lade ich diejenigen ein, die sich Gott im Dienst neu weihen wollen, die neu sagen wollen, Herr, zerbrich du mich und gebrauche du mich. Vorher kommen wir aber noch zum letzten Punkt in der Predigt. Unsere Haltung, mit der wir unseren Dienst tun, ist auf der einen Seite das Bewusstsein unserer eigenen Schwäche, aber nicht nur das, sondern auf der anderen Seite auch das Vertrauen in die Kraft des Heiligen Geistes. Und damit möchte ich schließen. Wir kommen zum vierten Punkt. Wenn eine Predigt einschlägt, dann ist die Kraft des Heiligen Geistes am Werk. Paulus schreibt in Vers 4 und 5, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Zunächst einmal müssen wir hier festhalten, dass Geist und Kraft hier nicht zwei Konzepte sind, sondern im Griechischen haben wir hier eine Konstruktion, wonach eine Sache mit zwei Begriffen erklärt wird. Also es geht nicht um die Kraft und um den Geist, sondern es geht um das kraftvolle Wirken des Geistes. Davon spricht Paulus hier. Und genau darauf, auf dieses kraftvolle Wirken des Geistes, hat er vertraut. Paulus hatte die Entscheidung, vertraue ich auf meine Rhetorik oder vertraue ich einfach nur auf die Kraft des Heiligen Geistes, dass er durch die schlichte Verkündigung des Wortes Gottes Mächtiges wirkt. Und Paulus hat auf den Heiligen Geist vertraut und die Predigt hat eingeschlagen. Ich habe vor einiger Zeit eine sehr bewegende Predigt gehört von David Wilkerson. Die Predigt ist nur auf Englisch verfügbar bei YouTube und trägt den Titel A Call to Anguish. Auf Deutsch übersetzt ein Aufruf zur Qual oder ein Aufruf zur Angst im Sinne von Furcht und Zittern. Und diese Predigt beschreibt er zeugnishaft, wie er als Leiter einer kleinen Gemeinde kaum geistlichen Fortschritt bei sich in der Gemeinde gesehen hat. Die Gemeinde dümpelte so daher. Nur ein paar Leute und es ist nichts geistlich passiert. Und irgendwann ist David Wilkerson ins Gebet gegangen und hat gesagt, Herr, wenn das alles ist, was der Heilige Geist tun kann, dann will ich es nicht. Jetzt könnte man sagen, wow, das ist aber kein ehrfürchtiges Gebet. Aber David Wilkerson war getrieben von einer heiligen Unzufriedenheit. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Es hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern mit einer geistlichen Unzufriedenheit, mit dem lauen Status quo. Und er hat darum gebetet, Herr, dein Heiliger Geist kann doch so viel mehr. Bitte wirke du hier, bitte schenke du Erweckung. Das war unser Gebet 2019, wo wir gesehen haben, unsere Gemeinde dümpelt einfach nur daher. Lau gewordene Christen sitzen in den Reihen und wir haben als ganze Gemeinde gebetet, Herr, schenke Erweckung. Wisst ihr, Dwight L. Moody, der Evangelist, hat einmal gesagt, die beste Art, eine Gemeinde wiederzubeleben, besteht darin, auf der Kanzel ein Feuer zu entfachen. Strecken wir uns aus nach diesem Feuer, und damit meine ich nicht charismatische Phänomene, damit wir uns nicht falsch verstehen, sondern dass der Heilige Geist mächtig wirkt, dass Menschen wieder umkehren, scharenweise, dass wir auch für unser Land beten. Stellt euch mal vor, in unserem Land, in diesen toten Kirchen, würden die Kanzeln wieder brennen. Wisst ihr, Feuer braucht keine Werbung. Da, wo Feuer ist, kommen die Leute hin. Was wäre, wenn die Kanzeln wieder brennen würden, wenn wieder Christus verkündigt wird und nicht, dass jeder in Deutschland eine Sozialversicherung braucht, ein soziales Evangelium in der Landeskirche, wenn wir wieder Christus verkündigen. Ich möchte noch einmal auf den Berg Karmel zu sprechen kommen. Elia hatte so sehr die Erwartung, dass Gott Feuer schickt. Und er hat sogar unternommen, er hat Wasser auf den Altar gegossen, damit niemand sagen kann, es war doch menschlich. Und dann hat sich dieser Elia hingekniet und einfach gebetet, Herr, schenk Feuer. Das Feuer kam. Und dazu möchte ich dich heute einladen, dazu möchte ich uns einladen, dass der Herr uns bewahrt vor einer Selbstzufriedenheit. Ja, bei uns in der Gemeinde sind die Predigen richtig. Wir brauchen nicht richtige Predigten in der Endzeit, wir brauchen einschlagende Predigten. Wir brauchen Predigten, die Menschen ganz neu wachrütteln. Wir brauchen Predigten, dass diejenigen, die hier heute in diesen Reihen sitzen und mit Sünde liebäugeln, in Sünde leben, dass sie überführt werden und das laue Christsein beenden. Dass sie wirklich einen Neuanfang mit Jesus machen und sagen, Herr, Jesus, nimm mein ganzes Leben, ich will alleine für dich leben. Das brauchen wir. wünsche es mir so sehr, dass man am Ende auch von unserem Dienst, dass wir das rückblickend sagen können, mein Dienst bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Das ist doch auch unser Jahresmotto. Wir beten, dein Reich komme, in mir zuerst, aber dann auch in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt. Und ich möchte dich heute einladen, während wir das abschließende Lied singen, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, dass du dich dem Herrn neu weihst und sagst, bitte Herr, gebrauche du mein Leben, gebrauche du meinen Dienst, um wirklich in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Vielleicht machst du deinen Dienst nur noch aus Routine und wunderst dich, warum nichts passiert. Vielleicht sollten wir neu ins Gebet gehen und für Vollmacht vom Heiligen Geist bitten. Wenn du das möchtest, dann kannst du gerne einfach während dem Lied hier vor das Kreuz kommen. Du kannst daraus einen Moment zwischen Jesus und dir alleine machen und dem Herrn Jesus einfach neu sagen, Herr, bitte nimm du mich, gebrauche du mich. Ich möchte die Dinge nicht einfach nur richtig machen. Ich möchte sie in der Kraft deines Heiligen Geistes tun. Amen.